Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hey Book Lovers nach einem langen Lesesommer. Ja, ich weiß gar nicht, ob so lange viel gelesen wurde, aber es sind einige Wochen her, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und wir freuen uns sehr, heute mit dir zu teilen, was wir diesen Sommer so gelesen haben. Und davor haben wir aber noch eine Ankündigung. Hallo Tina.
Ist das die Ankündigung? Hallo Tina. Hallo Kathi.
Ja, die kommt jetzt von dir.
Genau, wir haben nämlich gerade schon, bevor wir hier auch auf Aufnahme gedrückt haben, mal so ein bisschen Terminplanung gemacht. Und einmal haben wir festgestellt, dass wir schon sehr lange keinen Buchclub mehr hatten. Das letzte Buchclub-Treffen, da gab es nicht so viel Rückmeldung. Das haben wir dann abgesagt. Das hat nicht stattgefunden. Und jetzt haben wir aber einen Termin für das nächste Buchclub-Treffen. Und zwar treffen wir uns am Donnerstag, den 9. Oktober um 19.30 Uhr auf Zoom und sprechen dabei nicht über ein bestimmtes Buch, sondern über die Bücher, die wir im Sommer bzw. jetzt im Frühherbst gelesen haben. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schick uns gerne am besten über Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail und dann bekommst du den Zoom-Link zugeschickt. Und alles, was du da machen musst, ist einfach 1, 2, 3, 4, 5 Bücher mitbringen, die du gelesen hast und die du dann gerne mit uns und allen anderen teilen würdest. Das ist also die Ankündigung für den Buchclub. Und dann haben wir uns auch überlegt, wir haben in den letzten Jahren ein Buchwichteln zu Weihnachten veranstaltet und das ist immer total gut angekommen und hat super viel Spaß gemacht. Und das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Also passt gut auf Instagram. Da kündigen wir dann alles an und auch, wie du dich dann da anmelden kannst und wie du mitmachen kannst. Das war's, oder?
Ja, ich habe noch einen Nachtrag zu unserem Buchclubabend, weil mir jemand geschrieben hatte, was ist, wenn ich über den Sommer gar nichts gelesen habe? Darf ich trotzdem dabei sein? Ja, natürlich ist die Antwort. Du darfst immer dabei sein, um die Inspiration auch zu holen. Das machen wir ja auch. Wir teilen ja hier, was wir gelesen haben. Und ich denke, einige aus dem Buchclub werden es dann auch schon gehört haben und freuen uns über Inspiration und nehmen da auch jedes Mal total viel Dinge mit, die wir vielleicht sonst auch nicht in die Hand genommen haben. Denn wie wir alle wissen, eine Empfehlung von jemandem, der uns wirklich 1:1 erzählt, was er da gelesen hat, ist ja dann doch nochmal ein anderes Gewicht, als wenn man das im Buchladen sieht oder irgendwie in der Werbung dafür sieht. Genau. Deswegen sind da auch alle willkommen. Genau. So, Tina, ich bin gespannt, was du diesen Sommer alles gelesen hast, was in deinem Gepäck war. Du hast mir schon mal von unterwegs ein Bild geschickt von einem Buch, das ich gelesen hatte und das dich genauso gepackt hat wie mich. Mir hat das ja diesen Sommer gefehlt, dass ich mein mit wahrscheinlich schönstes Buch dieses Jahr schon gelesen hatte vor den Sommerferien. Das heißt, in den Sommerferien war jetzt kein so eine Spitze im Lese, also auf dem Bücherstapel mit dabei. Es waren aber ein paar ganz gute Sachen dabei. Wie waren das bei dir?
Ja, also dieses eine Buch, das du mir auch sehr ans Herz gelegt hast, das war tatsächlich mein Highlight. Aber trotz allem war es nicht so wie die Sommer davor mit so einem Buch, wo ich dann gesagt habe, oh, das muss unbedingt jeder lesen und das hat mich so berührt und so beschäftigt. Das war es jetzt dieses Mal auch nicht. Also es waren, ich habe auch nicht viele, ich wollte gerade sagen, es waren ein paar gute Bücher. Nee, es war irgendwie kein so guter Lesesommer für mich. Der Herbst, sagen wir mal so, da ist Luft nach oben. Der Herbst darf gerne besser werden.
Ja, ich glaube, unsere Erwartungen sind ja schon ziemlich hoch, weil wir da schon so viel Gutes hatten. Eine gute Sache ist ja, dass das neue Buch von Catherine, wie heißt sie, Newman?
Ja.
Kommen wird, von der haben wir ja Sandwich gelesen vor, glaube ich, 2 Jahren oder so.
Nee, letztes Jahr war das.
Letztes Jahr?
Mhm.
Ja. Und die hat jetzt schon wieder Neues? Ja. Wie schnell schreibt die denn? Ja. Wahnsinn.
Aber das ist ja ein Folgeroman. Das ist wieder mit den gleichen Charakteren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht ja auch schon so angelegt hat, dass es weitergeht. Und vielleicht hat sie sowieso einen Two-Book- oder einen Three-Book-Deal mit dem Publisher gehabt, sodass das so, sowieso eins nach dem anderen dann kommt. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Das kann gut sein, ja. Also das wird aber auf jeden Fall gut, wenn auch emotional bestimmt. Aber da freue ich mich schon drauf, dass du meine Vorschau des Jahres. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie machen wir es heute?
Ja, du hattest gesagt, du hast noch ein paar Fragen für mich, aber die machst du die jetzt so vorab oder fragst du, kommt dann so, oh, Tina, jetzt kommt eine Frage.
Also ich habe mir verschiedene Fragen überlegt. Ich muss mal schauen, wie die sind Freundschafts- und Buchfragen.
Okay.
Ja, also ich hoffe, naja, das wirst jetzt dein wahres Ich zeigen.
Gott.
Damit muss ich dann leben.
Wir müssen diese Aufnahme unterbrechen. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin.
Also angenommen, wir haben beide ein Buch, das total uns packt. Sowas wie, also wo man nicht weglesen legen kann, wie Iron Flame oder sowas, ja, wo man so voll drin ist. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir beide das jetzt schnell fertig lesen, also noch an dem Tag, damit wir dann drüber reden können. Weil es so ein Bedürfnis. Manchmal muss man ja das jetzt mit jemandem teilen und kann das nicht aushalten. Und du weißt aber, du hast einen voll wichtigen Termin am nächsten Tag. Ziehst du das durch und liest es fertig? Auch wenn du weißt, du gehst dann müde in den Termin? Oder kannst du das nicht?
Das kommt wirklich auf den Termin drauf an.
Gehaltsverhandlung. Also irgendwas total.
Nee, Gehaltsverhandlung ist für mich dann nicht. Also es müsste dann wahrscheinlich, also so ein ganz wichtiger Termin irgendwie, müsste ich...
Das Projekt deines Lebens.
Ja, dann geht Projekt des Lebens und Schlaf vor. Also
hoffst du auf mein Verständnis, muss ich zurückstecken.
Ja, müsstest du zurückstecken. Aber jetzt komme ich gleich wieder mit was Passendem dazu. Unsere liebe Laura Tremaine, die hat, also sie hat ja Secret Stuff ist ihr Substack-Projekt und darüber hostet sie auch ihre Buchclubs und die macht immer einmal im Monat so ein Symposium auf Zoom zu verschiedenen Themen. Und das verfolge ich immer ganz interessiert. Und dann hatte sie nämlich gerade, vorgestern war das, glaube ich, hatte sie dann auf Substack dann gepostet, Emergency Book Club Meeting. Sie hatte nämlich das neue Buch von Elizabeth Gilbert gelesen. Das scheint sehr kontrovers zu sein, ist kein Roman, sondern auch wieder ein Memoir. Und Elizabeth Gilbert hat geschrieben Eat, Pray, Love, Big Magic und dann hat sie aber auch, ist sie in die Romanrichtung gegangen und jetzt hat sie aber über ihre Beziehung, über ihre Liebe zu ihrer besten Freundin, die glaube ich mittlerweile verstorben ist, darüber hat sie das Buch geschrieben und da hatte eben Laura Tremaine eigentlich genau das, was du gerade in dieser Frage gesagt hast, sie musste... Also es war wirklich, wer hat heute Abend Zeit und Lust, über dieses Buch zu reden? Sie muss darüber reden. Und dann hat tatsächlich an dem Abend eine Zoom-Session zu diesem Buch stattgefunden und war auch interessant, da die Kommentare zu lesen. Oh, ich habe es noch gar nicht gelesen. Und heißt das jetzt, dass ich es nicht lesen soll? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ein Must-Read. Aber anscheinend sehr kontrovers, sehr aufwühlend.
Ja, mir hat auch eine Freundin erzählt, dass sie angefangen hat, das zu lesen, dass sie es sehr gut findet. Also vielleicht müssen wir uns da auch mal, ich habe das noch so gar nicht auf dem Stapel gehabt.
Ich auch nicht.
Aber vielleicht muss man mal reinschauen.
Ja, also Emergency Book Club Meetings machen auch andere Leute. Und wenn das einfach nur so ein Gehaltsverhandlungstermin wäre, Kathi, dann würde ich natürlich das Buch lesen und mich mit dir zu einem Emergency Book Club Podcast Aufnahme whatever treffen.
Sehr gut. Soll ich loslegen? Legst du los? Wie machen wir es?
Ach, mach du doch. Jetzt habe ich gerade so viel geredet.
Gut.
Erzähl du doch als erstes.
Also, ich bin diesen Sommer ein bisschen in ein Ellie Hazelwood Loch gefallen. Das ist eine Romance-Novel-Autorin, die schon ein paar Bücher geschrieben hat. Und ich hatte von der schon mal ein Buch gelesen, nämlich
Hypothesis.
Hypothesis. Ja? Also du schneidest dann deins rein, bitte.
Nö.
Und das wird auch verfilmt, da wird jetzt ein Film davon gedreht. Ich habe reingeschaut, die Darsteller kenne ich nicht, da bin ich raus, die sind zu jung. Das ist eine schöne Liebesgeschichte, aber ich habe geschaut, was sie sonst noch liest und habe dann festgestellt, dass ich das total geil finde, weil sie eine Romance-Novel-Autorin ist, finde ich, wo die Geschichte Tiefe bekommt. Es ist natürlich ein Romance-Novel, aber es hat trotzdem immer ein bisschen Tiefe, was mich ehrlich gesagt stört, wenn das nur so dahin plätschert, ist mir das oft zu wenig. Und ich möchte schon so ein bisschen mehr, ein bisschen Geschichte muss schon mit drin sein und Charaktere, die sich so entwickeln. Und es ist ganz spannend, weil sie das auf eine bestimmte Art und Weise macht. Und zwar ist sie selber, hat sie ein PhD in Neuroscience, also Neuro, wie heißt das auf Deutsch? Neurowissenschaften? Ja. Und hat sich spezialisiert auf, muss ich nochmal schauen, irgendwas mit Brain Science. Ja, das ist so. Und die schreibt eigentlich Artikel und nicht, also nicht generische Artikel, sondern Artikel für ihre Peer Group, also für alle Wissenschaftler in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu dem Thema Brain Science. Und deren Protagonistinnen sind ganz oft Frauen aus diesem STEM-Bereich. Also STEM steht ja für Science, Technology, Engineering and Mathematics. Das gibt es ja bei uns auch, diese STEM-Fächer.
MINT.
Oder heißen die MINT? Ich dachte, die heißen auch STEM. Aber MINT, dann eben MINT, ja. MINT-Fächer oder Klassen mit MINT-Fokus oder Schulen mit MINT-Fokus dann. Und deren Protagonistinnen sind ganz oft also Medizinerinnen, Neurowissenschaftlerinnen, die studiert haben und jetzt arbeiten in ihrem Feld und sich da auch versuchen, ihren Raum zu schaffen. Und ganz oft thematisiert sie auch, wie schwierig das ist für diese Frauen in dieser doch sehr männlich dominierten Welt, eigenen Fuß zu fassen, wie die da Wände einrennen oder geschlossene Türen und nicht vorwärts kommen und benachteiligt werden. Und das finde ich für ein Romance-Genre, das ja doch oft sehr leicht gehalten wird und sehr traditionelle Rollenbilder hat, finde ich das schon relativ modern und auch zeitgemäß. Finde ich total toll. Und ich habe gelesen, einmal, jetzt muss ich gerade noch mal nach dem Titel schauen, Love on the Brain habe ich gelesen. Ich pick jetzt einfach mal zwei raus. Ich habe ungefähr 5 oder 6 gelesen. Aber Love on the Brain fand ich ganz süß. Das ist eine Geschichte von einer Neuroengineering Scientist. Ja, Frau Neuro, also Neurowissenschaftlerin, beschäftigt sich mit allem, was so im Gehirn passiert, in Verbindungen. Die heißt Bea Königswasser, ist eine ausgebildete Person, die eine Frau, die sich an in ihrem Fachgebiet wirklich einen Namen gemacht hat und die jetzt in ein Projekt zwischen ihrer Uni, ihrem Arbeitgeber und der NASA involviert wird und da mithelfen soll, einen speziellen Helm zu entwickeln für Astronauten, wo es eben auch sehr darum geht, diese neurowissenschaftlichen Themen mit einzubringen, dass diese Abläufe in so einem Helm, also die auditiven, die sensorischen und die Gehirnabläufe alle so miteinander gesteuert sind, dass sie perfekt für den Ablauf eines Astronauten sind. Und da wird sie eben dazugeholt ins Team. Die hatten bisher das noch nicht berücksichtigt, merken aber, dass das total wichtig ist für die Astronauten, weil sich dort eben alles anders anfühlt im All, also andere Bedingungen sind, Gehirn funktioniert anders, aber auch unsere anderen sensorischen Mechaniken funktionieren anders und wird dann ein Team gerufen und merkt dann dort, dass ein alter Rivale, den sie noch aus Uni-Zeiten kennt, auch dort arbeitet. Also ein Enemy aus alten Zeiten und sie muss da ordentlich für sich einstehen und auch für ihre Professionalität, dass sie wahrgenommen wird und ich glaube, dass ist relativ gut beschrieben, wie sich das für diese Frauen anfühlt in diesen Umfeldern, wo es immer noch nicht gleichwertig ist, dass eine Frau eben nicht die Sekretärin ist, sondern ein vollwertiges Mitglied des Teams mit einem Wissen, das absolut wichtig ist für die Entwicklung des Projekts. Und gleichzeitig hat sie natürlich da immer diesen alten Feind da an der Backe, der sie immer wieder irritiert und sie das nicht so richtig einordnen kann, auch was da zwischen ihnen beiden passiert und wie gut sie das findet. Und gleichzeitig triggert er sie natürlich auch total, weil sie ihn ganz heiß findet.
Ja, so attraktiv.
Ja, er ist attraktiv und sendet aber immer so Mixed Signals, dass sie auch nicht so weiß, was sie ran ist. Und was ich aber auch total mag, das ist so eine ganz, das ist ganz oft bei ihren Protagonistinnen, die sind eigenständig, die sind nicht auf der Suche nach der großen Liebe, die sind total zufrieden auch so mit ihrem Leben, wie es ist und konzentrieren sich auf ihre Arbeit oder auf sonstige Interessen, die sie haben. Und das ist aber so irgendwie schön, dass da noch was anderes in ihr Leben kommt, was sie jetzt erfahren. Aber es ist nicht die einzige Essenz ihres Lebens, jetzt endlich jemanden gefunden zu haben. Naja, jedenfalls entwickelt sich was zwischen den beiden. Und das ist auf jeden Fall heiß. Aber es, wie gesagt, auch diese Geschichte bekommt ein bisschen Tiefe und ein bisschen jeder bringt noch Geschichte von sich, mit, also Vergangenheit mit, die natürlich auch einen Einfluss hat auf das Verhalten und auch auf die Zukunft der beiden, wenn sie dann eine haben, fand ich sehr schöne Liebesgeschichte. Love on the Brain heißt das.
Open or Closed Door?
Ich glaube, das war Open Door. Ich glaube, die Bücher sind alle Open Door.
Mhm.
Ich glaube, es gibt sogar noch welche, die also sehr
Open? Public
ja,
Open?
Auch so ein bisschen in so Bonding und sowas gehen. Also
okay.
So ein bisschen krasser ist jetzt der falsche Ausdruck. Bisschen mehr als man sonst erlebt, mehr als Blümchensex, würde ich jetzt
okay.
sagen. Ja, also ist ja eh schon kein nicht nur Blümchensex, aber genau. Das hat mir total gut gefallen. Ich mag das ja nicht, wenn die ganze Zeit dann nur noch Sex haben. Ja?
Ja,
also wenn da keine Geschichte mehr drin ist, dann ist mir das zu doof. Ja, ich möchte, das muss schon so passend eingesetzt sein und das ist in dem Buch, finde ich, in einem guten Maß.
Okay.
Und ist auch gut beschrieben,
okay.
Sag ich mal. Und dann picke ich noch ein anderes raus, was ich empfehlen kann. Das ist Not in Love. Das fand ich auch sehr ganz gut. Und dann noch ein letztes. Das heißt Bride. Und das ist was komplett anderes. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. War das wirklich von von?
Also das habe ich auch im Kopf. Da habe ich auch das Cover im Kopf und das ist glaube ich von ihr. Aber das geht in eine ganz, das geht in, ist das ein Young Adult vielleicht?
Wahrscheinlich. Es geht schon in die Richtung, obwohl es schon sehr hot für Young. Ich frage mich immer, wo da die Grenze ist. Young Adult beginnt es dann? Liest man das mit 14? Dann würde ich sagen, nein. Also finde ich nur ein bisschen too hot für 14, ja, also dann eher vielleicht so 16,
17, 18,
ja,
glaube ich. Ab da dann bis Anfang 20.
Mädchen haben schon, also das haben wir schon mal mit Nadja besprochen, aber die haben einen sehr hohen Anspruch an das, was ihnen mal geboten wird.
Ja,
ja? Also da, was sie gerne hätten. Naja, gut, also jedenfalls heißt es Bride, ist was komplett anderes. Es hat nämlich mit Werwölfen und Vampiren zu tun. Also eine ganz andere Welt, macht sie aber super. Also fand ich fast noch besser als diese klassischen Romance-Romane. Ich habe natürlich auch unsere Freundin Nadja hat mir das empfohlen, dass sie das gelesen hat, super fand. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich da mal rein. Und im Endeffekt befinden wir uns in einer Welt, wo es Clans von Wölfen, Werwölfen gibt und Clans von Vampiren gibt und dazwischen irgendwo noch Menschen. Es fühlt sich so an, als würde es in Amerika spielen, aber eben in dieser, es wird keine Örtlichkeit genannt, die es wirklich gibt. Man sieht, dass es irgendwie so eine Entwicklung dahin gab. Und jedenfalls ist da Misery, die ist Vampirin und die ist eigentlich in diesem Vampir-Clan, spürt man schnell, ist sie nur so ein Token, das rumgereicht wird. Da geht es nur um Macht. Es geht, diese Vampire sind eiskalt, haben keine langen Beziehungen miteinander, also auch so familiäre Bande spielen mehr der Machtstruktur halber eine Rolle, als dass da irgendeine liebevolle Beziehung wäre. Sie wurde als Kind weggegeben zu den Menschen, um da irgendwie so ein Bündnis zu stärken, werden da oft die Kinder von Clan-Mitgliedern weggegeben von beiden Seiten, um sozusagen wie so eine Geisel zu haben, ja, und den anderen so ein bisschen in den Schach zu halten, dass der nichts machen kann. Die haben so klare Territorien noch abgesteckt. Und jetzt ist sie erwachsen. Sie hat lange unter den Menschen gelebt und fühlt sich eigentlich unter den Vampiren nicht so richtig wohl. Die Werwölfe kennt sie gar nicht so richtig. Unter den Menschen fühlt sie sich ganz wohl, aber da spürt sie natürlich auch, dass sie komplett anders ist. Und jetzt ist es so, dass ihr Vater, der der Vampirboss ist, entscheidet, dass sie verheiratet werden soll mit dem Boss oder mit dem Sohn vom Boss vom Werwolf-Clan, damit man da so eine Alliance knüpft, die langfristig für den Frieden war zwischen den Clans, ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen mittelalterlich, spielt aber in einer modernen Welt und sie hat da total keinen Bock drauf, weiß aber, dass sie keine Wahl hat, weil sie da auch niemand fragt, ob sie Bock drauf hat, ja, sondern sie ist halt da so eine Figur auf dem Schachbrett, die hin und her geschoben wird und kann nichts machen und geht dann auch zum Anfang des Buches auch, sieht man gleich oder liest man gleich, wie diese Hochzeit stattfindet und sie zum allerersten Mal auch diesen Werwolf kennenlernt und ich fand das total nett beschrieben, weil man halt, du spürst am Anfang die ganze Zeit, dass sie halt, ihr ist es einfach wurscht und sie muss das machen und sie nimmt es hin. Gleichzeitig ist es halt auch die Faszination, in diese Werwolf-Welt einzutauchen, weil sie nämlich Bedingung ist auch, dass sie bei diesen Werwölfen lebt. In dem Haus von diesem Clan-Chef, ja, wo da auch die Familienmitglieder leben, muss sie leben, sie darf da auch nicht raus, sie ist da mehr oder weniger eingesperrt, ja, und ist seine Frau so als, auch als Zeichen.
Trophäe.
Genau, als Trophäe. Und sie erwartet natürlich, dass diese Werwölfe sehr ähnlich im Verhalten sind, wie die Vampire miteinander umgehen und muss dann aber feststellen, dass das da nicht so ist und dass dieser Werwolf-Chef, den sie da geheiratet hat, dass der komplett anders ist. Der ist nämlich so liebevoll mit seiner kleinen Schwester, sorgt sich um seinen Clan, um die Mitglieder und zeigt auch offen Gefühle, Dinge, die sie überhaupt nicht kennt aus ihrem alten Leben. Und das macht ihn auch ganz schön attraktiv. Dadurch, dass
sie
er ganz
ist ja
anders
schon
ist.
Verheiratet mit ihm.
Ja. Ja, und die lernen sich halt dann so kennen. Und gleichzeitig ist sie natürlich auch ein bisschen mehr involviert in diese ganzen Machenschaften zwischen den Clans und welche Machtspiele da getrieben werden. Da passieren dann auch ein paar Sachen zwischen denen. Und gleichzeitig stärkt das natürlich auch ihre Verbindung, wenn es dann auch natürlich immer wieder ein paar Rückschritte gibt. Also es ist eine total süße Liebesgeschichte und gleichzeitig, was sie halt echt schafft, ist auch so diese beiden Welten ganz gut aufzubauen. Und es sind auch ein paar Nebencharaktere, die echt auch alle so ein bisschen Futter bekommen, dass man eine Vorstellung davon hat, wie das ist. Und ich habe das richtig, das releaste so in einem Rutsch weg. Kann man super der Realität empfehlen, hat auch gar nichts mit dem echten Leben zu tun. Und das fand ich richtig gut. Und es gibt jetzt auch, sie hat noch eine Fortsetzung geschrieben, die Fortsetzung heißt Mate. Und kommt am 7. Mate, genau, die kommt am 7.10. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Also ich fand das richtig gut. Ich finde, die kann das einfach so ein bisschen wie Emily Henry. Also nicht Emily Henry schreibt noch längere, dickere Bücher und da gehen die beiden Protagonisten meistens noch tiefer rein, weil nicht so viel Nebenschauplatz ist. Aber Ellie Hazelwood macht das richtig gut.
Also ich habe von der auch schon einige Bücher gelesen, könnte jetzt aber auch keinen Titel so spontan nennen. Und dieses Bright habe ich auch schon ganz oft gesehen, aber habe immer gedacht, nee, es muss irgendwie für Young Adult sein, zu der Zielgruppe gehöre ich nicht. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Vor allen Dingen habe ich ja gelernt über mich, dass wenn ich erstmal so denke, nee, Also das ist gar nichts für mich, dass ich da dann doch auch immer mal wieder falsch liege und dann total begeistert bin von einem Buch. Wie nehme ich jetzt zum Beispiel mit dem nächsten Buch, was du mir so ans Herz gelesen, gelegt, das Buch, das du mir ans Herz gelegt hast? War das gutes Deutsch?
Weil grammatikalisch richtig.
Grammatikalisch richtig. Und wo ich ja auch echt so ein bisschen zögerlich war, nämlich Atmosphere von Taylor Jenkins Reid. Und ich war jetzt nicht zögerlich wegen der Autorin, weil ich von der eigentlich, glaube ich, bislang fast alles gelesen habe und ja, manches total gut fand, manches eher so, ja, okay, war ganz nett zu lesen, sondern tatsächlich, was den Inhalt angeht, denn du hattest das in der letzten Folge, hast du schon von Atmosphäre erzählt, deshalb mache ich das jetzt nur noch mal kurz. Es ist eine Liebesgeschichte, davon warst du total begeistert, aber es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Und nicht, dass mich das nicht irgendwie interessieren würde, aber ich habe einfach gedacht, na ja, das ist nicht meine Welt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was mit mir macht. Also, dass ich eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, dass mich das berühren würde oder mitnehmen würde, dass ich da mitfiebern kann, hatte ich nicht erwartet. Und dann das Ganze noch in Verbindung mit der NASA, mit Weltraum, mit Space, mit Astronauten. Ist jetzt eigentlich auch nicht so mein Go-To. Aber du hast recht gehabt, es ist wirklich eine wunderschöne Liebesgeschichte. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen wirklich durchgesuchtet im Urlaub, dieses Buch. Ich fand es richtig, richtig schön. Ich habe total viel gelernt über das NASA-Programm und über Frau sein in den 60er Jahren war es ja, glaube ich.
80er war es, glaube ich.
80er?
Mhm, es ist gar nicht so lang her.
Ja, auf jeden Fall waren die Protagonistinnen, gehörten zu den ersten Frauen, die in das NASA-Astronautenprogramm aufgenommen wurden und dann auch ins All geflogen sind. Und das ist einfach, davon hatte ich überhaupt gar keine Vorstellung und keine Ahnung und fand es total spannend, interessant. Die Charaktere, die Protagonistinnen wirklich total, total gut beschrieben, dass man sich gut reinversetzen kann und dass man auch mitfiebern und mitfühlen kann. Also es hat mir wirklich richtig, richtig Spaß gemacht und einfach auch ja total spannend. Das muss man ja auch sagen, weil es eben um diese erste Weltraumflüge geht und es wirklich da auf Leben und Tod geht und man nur noch weiterblättert, was passiert, überleben sie es nicht, schaffen sie es zurück zur Erde oder nicht. Und hat mich sehr an Apollo 13 erinnert, den Film mit Tom Hanks, der ja auch schon viele, viele Jahre alt ist. Und da habe ich gedacht, ja klar, den habe ich ja auch geguckt und den fand ich total gut. Genauso auch das mit dem Mars, der The Martian.
Ja.
Der wurde ja auch verfilmt.
Ja, von Andy Weir.
Mochte ich auch alles. Also ich mag sowas dann schon. Aber also von dem Buch Atmosphäre bin ich wirklich, also ich war sehr zurückhaltend, zögerlich. Aber ich bin froh, dass du es mir so wirklich so nahegelegt hast. Und ja, ich habe angefangen zu lesen und dann konnte ich nicht mehr aufhören. Ich musste wissen, wie das Ganze ausgeht. Und wahnsinnig gut geschrieben, super recherchiert, tolle Charaktere, must read.
Und vielleicht, also ich glaube, das ist tatsächlich, ich finde, das ist ihr bestes Buch von Taylor Jenkins Reid.
Mhm.
Oder?
Ja. Und ich frage mich auch, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, es gab einen Porträt über Taylor Jenkins Reid im Time Magazine. Weil hattest du das gelesen?
Nee, irgendwas war dann da. Da war eine Schranke oder irgendwas war da.
Nee, ist keine.
Keine?
Nee, das ist ja das Coole beim Time Magazine, dass das nicht hinter einer Paywall versteckt ist. Also den musst du nochmal lesen, weil du dich dann nämlich wirklich fragst, wie viel von ihrer eigenen Geschichte steckt da drin. Denn in diesem Artikel wird klar, dass sie bi ist und offen diese Beziehung mit, also sie ist verheiratet, sie hat einen Mann, sie hat eine Tochter, aber sie fühlt sich auch zu Frauen hingezogen. Und da gibt's ja schon so die ein oder andere Stelle im Buch, wo ich mich dann, die sehr, also sehr gut und sehr nachvollziehbar beschrieben ist, da in diesem Stripclub zum Beispiel, wo ich mich dann so frage, oh, ist das jetzt was sie, die Taylor Jenkins Reid, die Autorin, selber auch so erlebt hat? Beschreibt sie da ihre eigenen Erfahrungen? Also lies diesen Artikel auf jeden Fall. Der gibt dir nochmal so eine andere Ebene zu diesem Buch, wenn du mehr über die Autorin auch weißt.
Okay, also wir verlinken den Artikel in den Shownotes, falls du auch reinschauen möchtest. Ich werde auf jeden Fall nochmal reinlesen. Ich habe mir auch gedacht, wir haben ja wirklich beide fast alle Bücher gelesen von der Autorin. Und ich finde, es ist aber für mich ist so ein Unterschied, wie sehr mich dieses Buch berührt hat. Diese Geschichte, also die Liebesgeschichte, aber auch die Details eben zu dieser Entwicklung und aber auch der Ausbildung bei der NASA und so. Es ist wirklich so eine so tolle Reise, die man mitmacht. Und wie schwer das auch ist, so ein Buch zu schreiben. Also ich glaube, das ist jetzt, also ich glaube, das schafft man nicht so oft als Autorin, dass man wirklich sowas schreibt, was einen so sehr berührt.
Mhm.
Das fand ich schon sehr besonders.
Ja.
Zeigt auch, wie schwierig das ist. Weil ihre anderen Bücher sind ja auch gut, ja, aber das hat für mich einfach nochmal einen ganz besonderen Sprung gemacht. Übrigens habe ich auch mal reingehört in das Hörbuch, das glaube ich auch zum Teil von ihr gelesen ist. Von der Autorin selber gelesen. Oder jedenfalls Hörbuch ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Hört sich sehr, also hat ich, wenn man so das Buch gelesen hat, dann hat man ja die Stimme der Person im Kopf, also zumindest ich habe die im Kopf irgendwie. Und das war aber ganz gut widergespiegelt im Hörbuch, war schön gelesen.
Okay.
Kann ich auch empfehlen.
Ja. Dann gebe ich den Booktalk wieder an dich weiter. Das Buch Zepter und wie auch immer man das sagt.
Ich hätte aber noch eine Frage an dich.
Ja.
Wenn du liest und jemand neben dir liest, es ist okay, wenn der mit der Chipstüte knistert. Kannst du das ausblenden oder nervt's dich?
Das nervt mich nicht, nee. Der kann alles, also ich, in meiner Familie liest ja eigentlich keiner. Die machen immer andere Sachen nebenher. Wenn ich mich davon sowas ablenken lassen würde, dann würde ich überhaupt nicht zum Lesen kommen. Nee, ich kann das alles. Also ich kann wirklich immer und überall lesen.
In den Lesetunnel gehen. Ich kann das auch.
Ja.
Ich glaube, wenn man Familie hat, dann. Also ich verstehe das auch, wenn Menschen sagen, wir haben komplette Ruhe. Es würde nur bedeuten, dass wir dann nie lesen könnten.
Genau.
Weil man sich nicht immer zurückziehen kann. Und wenn du jetzt ein Lieblingsbuch hattest und dass du, also weißt du, wo man, es gibt ja so Bücher, da hat man das physische Buch so gerne, weil man es entweder an einem Ort gelesen hat, der so wunderschön, ein schöner Urlaubsort oder zu einer Zeit, wo es einem, wo man das Buch so arg gebraucht hat, ja? Würdest du mir das Buch leihen, auch mit dem Wissen, dass ich da vielleicht aus Versehen Flecken reinmache?
Ja. Für mich ist, ja, ich habe Bücher im Herzen und im Kopf. Ich hänge nicht an dem physischen Buch drin. Ich würde jetzt, wenn mich ein Buch sehr berührt und ich dann die Person, der ich das leihe, nicht so gut kenne und dann habe ich da Sätze unterstrichen. Manchmal schreibe ich auch so ein bisschen was dazu. Ich würde nicht jedem das Buch geben. Also das das müssen Menschen sein, die ich gut kenne und die ich gut leiden mag. Aber dir würde ich jedes Buch geben.
Von mir. Auch wenn ich es erst ein Jahr später zurückgebe?
Ja.
Ja.
Ja. Ich vergesse das auch. Ich vergesse das auch, dass ich, also ich habe nämlich heute Morgen, war meine Freundin Iris da und hat mich gefragt, ob ich Sandwich habe. Und also du weißt und ihr lieben Hörerinnen, ihr wisst auch, was für eine Bedeutung dieses Buch hat. Ich konnte noch nicht mal mehr sagen, ob ich das als physisches Buch habe. Und ich habe es ins Regal geguckt und habe es nicht gesehen. und habe dann eben zu Iris auch gesagt, du, es kann sein, dass sich das jemand ausgeliehen hat. Und das ist aber dann jetzt schon mehrere Monate her. Also liebe Freundinnen von mir, falls eine von euch das physische Buch Sandwich von mir hat, ich würde mich freuen, wenn ihr es mir zurückgeben könntet.
Oder zumindest sagen, dass es noch auf dem Buchstapel bei euch liegt.
Genau.
Und ihr vorhabt, das zu lesen. Also hast du kein kleines Büchlein, wo du dir reinschreibst, verliehen an, Datum, Rückgabe, offen?
Nein, ich habe das auch nicht.
Hast du? Nein, ich habe das auch nicht. Und mir geht's auch so, dass die Bücher so eher so verankert sind mit einer Emotion und vielleicht noch einem Ort, ja, dass das aber so mit diesem Gefühl verankert ist, dass das in mir drin ist und dieses physische Buch vielleicht wie so eine visuelle Erinnerung da dran ist. Aber selten spielt das so eine Rolle für mich.
Ja, und bei Sandwich, ich müsste eigentlich mal gucken, ich habe meinen Kindle hier liegen, da gucke ich gleich mal. Weil ich so oft auch über dieses Buch geredet habe und so oft das weiterempfohlen habe, das kann echt sein, dass ich das auf dem Kindle gelesen habe, aber dieses Buch so vor Augen habe, das Cover, dass es für mich physisch geworden ist.
Ja.
Verstehst du?
Ja, verstehe ich.
Ja, diese Buchliebe, die ist schon verrückt. Aber coole Fragen, die du da hast. Aber jetzt möchte ich bitte das nächste Buch.
Ich habe nur noch eins. Also, und zwar habe ich Code Room gelesen von Neely Tukdi Alexander. Also ich glaube, ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Das liegt aber nicht daran, dass es so schwer auszusprechen ist, sondern dass ich so geschmiert habe, als ich es hier in mein Notizbuch reingeschrieben habe. Entschuldigung an die Autorin. Und zwar ist es ein Courtroom-Drama. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, das zu lesen, wo ich das gesehen habe. Ich habe da so ein bisschen blind in dieses Buch gegriffen und da geht es darum, dass eine junge Frau, Sydney, die wird einberufen in den amerikanischen Court Teil einer Jury zu sein. Also es gibt einen High-Profile-Fall, da wird man Teil einer Jury und für den Zeitraum der Verhandlung wird dann die Jury auch von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also die bekommen ganz oft dann werden die in ein Hotel verfrachtet und da wird dann auch wirklich aufgepasst. Die müssen alles vorher abgeben. Also Computer, Handys, die dürfen in der Zeitung keine Zeitung, in dieser Zeit keine Zeitung bekommen, die dürfen, haben keinen Fernseher auf dem Zimmer, die werden komplett isoliert. Die wissen vorher auch nicht, wie lange das dauern wird. Und das ist eigentlich ich glaube, man kann das schon ablehnen, wenn das gar nicht geht, aber es ist eigentlich in Amerika, so ich das verstanden habe, eine Ehre. Als Teil dieser Jury, wenn man da einberufen wird. Und das sind auch wirklich Leute, ganz unterschiedliche Leute aus der Bevölkerung, die da um möglichst breite Bevölkerung abzubilden, ja. Deswegen sind da ganz unterschiedliche Personen drin. Und sie wird da einberufen und das ist total spannend für sie, weil die Protagonistin des Prozesses jemand ist, den sie schon lange verehrt und verfolgt. Nämlich, es gibt eine Serie, die heißt Authentic Moms of Malibu, also wie so eine Housewife-Serie.
Hollywood Housewives.
Ja, die sie schon seit Jahren guckt mit ihrer Freundin, um so runterzukommen und einfach so ein bisschen Trash-TV zu gucken. Und eine der Protagonistinnen wird beschuldigt, ihren Mann umgebracht zu haben und soll jetzt eine Verhandlung stattfinden. Und sie ist dann, entscheidet sich, also sie ist eine total ehrgeizige in ihrer Karriere, sie ist Mediatorin und nimmt sich aber zum ersten Mal in ihrem Leben dann die Auszeit aus dem Job, weil sie das eben machen möchte. Da wird man irgendwie auch freigestellt im Job, wenn man das macht. Und dann kommt sie dahin, sie müssen alles abgeben und trifft zum ersten Mal die anderen Juroren und Jurorinnen und die dürfen auch nicht über den Fall miteinander reden. Also es gibt da ganz klar, die Richterin gibt ihnen so ganz klare Vorgaben, sie dürfen nicht über den Fall miteinander reden, am besten insgesamt sehr wenig miteinander reden. Und sie dürfen auch keine persönlichen Beziehungen zueinander anfangen. Also es gibt ganz viel Vorgaben, die sie einhalten müssen, die erstmal banal erscheinen, bis sie feststellt, dass einer der Juroren ein Kindheitsfreund von ihr ist. Einer ihrer besten Freunde in der Kindheit, bis sie so 16 war, und dann haben sich ihre Wege getrennt durch einen Todesfall in seiner Familie. Und wo, als er mit seinen Eltern weggezogen ist und sie keinen Kontakt mehr hatten, und da treffen sie sich wieder. Und sie ist halt total, also das wirft sie total aus der Bahn, weil sie natürlich schon immer wieder an diesen Menschen gedacht hat, weil der so ihre Kindheit geprägt hat und plötzlich weg war. Und gleichzeitig hat sie sich über die Jahre immer wieder mal Gedanken gemacht, was er wohl macht und wie er lebt und warum das damals so auseinandergegangen ist, aber es hat keine so große Rolle mehr gespielt. Und jetzt ist er auf einmal da, ist erwachsen geworden. Also es sind irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Jahre später. Er sieht natürlich sehr gut aus. Und er ist total offen, also er zeigt es auch offen, wie er begeistert ist, sie zu sehen. Und gleichzeitig wissen die beiden auch, sie können aber jetzt auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen, weil sie dürfen auch gar nicht so viel miteinander reden. Dann beginnt der Prozess ziemlich schnell, und da kommt wirklich, da werden Zeugen befragt, und wie das man auch aus amerikanischen Filmen und Serien kennt, dass immer der Anwalt und der gegnerische Anwalt befragen darf. Und da wird auch ziemlich schnell klar, wie schwierig das auch ist, in diesem amerikanischen Rechtssystem anhand von diesen Zeugenaussagen und Befragungen tatsächlich rauszufinden, was denn jetzt passiert ist und was richtig ist und nicht und wie viel Gewicht aber tatsächlich auf der Entscheidung von der Jury liegt. Und also das ist schwierig. Die haben auch nicht so viel Kontakt mit der Richterin oder so, dass man mal nachfragen könnte, sondern es ist wirklich nur diese Beobachtung aus dem Gerichtssaal, die sie haben. Natürlich schaffen es dann trotzdem, diese Jurymitglieder miteinander mal zu sprechen. Manche haben Interesse an einem Austausch, andere halten sich total in die Regeln. Aber im Grunde genommen sind sie sehr eingesperrt im Hotel, was ich echt auch, also diese soziale Isolation in dem Buch fühlt sich echt fies an. Und natürlich schaffen sie und Damon es auch, sich mal davon zu stehlen und in ein abgelegenes Hotelzimmer zu gehen und sich auszutauschen. Und merken, dass da irgendwie was zwischen ihnen ist. Und da prickelt's total, und das lenkt sie auch ein bisschen ab von dem Ganzen. Und gleichzeitig ist ihnen auch klar, dass sie auf keinen Fall, also es ist so, dass wenn sie erwischt werden, dann kann dieses ganze Konstrukt dieser Jury-Konstellation in Frage gestellt sein. Und es müsste von neuem eine neue Jury gesetzt werden. Also es ist wirklich auch nicht ohne. Und es ist aber auch so schwierig für sie, beide da nicht tief an den Austausch zu gehen, weil sie auch so neugierig sind, was denn passiert ist die letzten Jahre und was für Menschen sie jetzt sind. Und die anderen Jurymitglieder spielen natürlich auch ein bisschen eine Rolle, und da entwickeln sich so unterschiedliche Beziehungen. Also ich fand das einen netten Roman, einmal, weil mir das, ich kannte das aus Filmen, aber ich fand es ganz spannend zu sehen, dass was für eine Rolle oder wie das aufgebaut ist, dieses Jury-System innerhalb dieses Prozesses. Und es wirkt, ehrlich gesagt, du merkst schon, was für eine gewichtige Rolle diese Jury hat, ja. Obwohl das ja jetzt keine qualifizierten Detektive sind oder Psychologen, sondern Menschen aus dem Alltag, die dann mit darüber entscheiden sollen, ob sie denjenigen für schuldig oder nicht beschuldigen. Befinden. Und in diesem amerikanischen Rechtssystem ist es ja auch immer ein totaler Show-off von den Anwälten. Also viel inszeniert, viel auch präsentiert, ja, und auch ein bisschen manipulativ eingesetzt. Also ich kann das gar nicht so beurteilen, da die Verhandlungen hier ja oft nicht so öffentlich sind oder man kriegt das nicht so mit, habe ich das Gefühl, ja. Habe ich das Gefühl, dass es bei uns hier in Deutschland sehr viel trockener ist und sehr viel faktenlastiger und da weniger Emotionen gesetzt wird, weil da ja auch keine Jury sitzt, die beeinflusst werden muss.
Das gibt's bei uns nicht, oder?
Also es gibt doch ja diese Schöffengerichte, ja. Wo das schon so einen Anteil hat, aber ich glaube, bei, sagen wir mal, keinen.
Nicht beim Mord.
Ja, ich genau. Bei so schwerwiegenden Dingen habe ich das Gefühl, dass es wirklich ein Richter ist, der sich reinfuchst, der alle oder eine Richterin, die alles versucht rauszufinden und von allen Seiten zu beleuchten und Anwälte, die natürlich auch eine Agenda ihres Mandanten befolgen, aber am Ende des Tages da auch Licht ins Dunkel anhand von Ermittlern und so weiter da gesetzt werden muss. Aber dadurch, also das fühlt sich wirklich seltsam an, dass diese Jury so viel Gewicht hat. Mhm. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Da kann uns gern jemand mal Feedback zu geben, der vielleicht einen Einblick hat. Und die Liebesgeschichte ist auch ganz süß. Also wer Lust hat auf sowas, das ist jetzt kein weltbewegendes Buch, ja. Aber ich fand's gute Unterhaltung.
Es kommt mir irgendwie total bekannt vor.
Ja.
Also ich frage mich, also ich glaube, gelesen habe ich es nicht. Vielleicht habe ich mal über dieses Buch gelesen oder ich habe was gelesen, was ähnlich ist. Also dieses als Teenager und dann weggezogen, weil da jemand zu Tode gekommen ist und dann sich wieder getroffen. Also irgendwie.
Entweder ist es ein ganz oft verwendeter Plot,
ja,
den du schon woanders gelesen hast, oder du hast das Buch schon gelesen und hast dir dann gedacht, ja, war okay. Aber ich fand's gut. Was hast denn du noch?
Ja, ich würde jetzt auch nur noch ein Buch machen. Also einfach auch, wenn ich auf die Zeit gucke, wir haben schon wieder, sind jetzt schon wieder fast eine Dreiviertelstunde dabei. Wir wollen die Hörerinnen nicht überstrapazieren. Und ich würde dir noch über den neuesten Cormoran Strike erzählen.
Mhm.
Und Cormoran Strike ist ein Privatdetektiv. Und das ist die Reihe von Robert Galbraith. Und Robert Galbraith ist das Pseudonym von J.K. Rowling, also der Harry Potter Autorin, die vor 8 Jahren, weil das ist jetzt Band 8, vor 8 Jahren wahrscheinlich ungefähr, diese Serie gestartet hat. Und ich glaube, man hat dann erst nach Band 3 hat sie sozusagen sich zu erkennen gegeben, dass sie dahinter steckt. Und ich bin seit Band 1 mit dabei und verfolge nun diese, also ist immer pro Buch immer ein Fall. Die Fälle werden immer komplexer und abstruser irgendwie, je weiter fortgeschritten die Bände sind. Und was das aber auch so nett macht, ist die Beziehung zwischen Cormoran Strike und seiner Partnerin Robin. Und das ist auch, also von Anfang an weiß man, da knistert es zwischen den beiden, da ist was, aber es ist wirklich seit 8 Bänden ein Hin und Her und das treibt einen in den Wahnsinn. Und so viel kann ich jetzt auch schon sagen, die J.K. Rowling hat zwar gesagt, ja, da würde es jetzt so Progress geben zwischen den beiden. Puh, also wenn das jetzt Progress ist, was in diesem Buch passiert, dann weiß ich nicht. Also es ist wirklich, ich finde es echt, es hat mich sehr genervt in diesem Buch, dass er vor allen Dingen immer sagt, er muss ihr jetzt endlich mal seine Liebe gestehen und dann passt dieses nicht und dann passt das Wetter nicht und dann passt da seine Laune nicht und dann passt da das Licht nicht. Und also wirklich, du denkst ja, es gibt, also das ist nicht, so ist es nicht im echten Leben. Also ja, also so viel zu dieser Liebesgeschichte. Aber wie gesagt, ich bin ja neugierig. Ich lese auch Band 9 und 10 noch. Also insgesamt sind es 10 Bände. Und am Ende von Band 10 werden sie sich dann hoffentlich ihre Liebe gestanden haben und beieinander sein. Hoffe ich mal, aber wer weiß.
Also es sind auf jeden Fall 10 Bände.
Ja, mhm, genau. Also es kommen noch 2. Und jetzt aber zu diesem Fall. Ja, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, so, darum geht's. Kann ich schon nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Mord. Eine entstellte Leiche wird gefunden. Der fehlen alle Extremitäten. Man weiß nicht, wer das ist. Außer, dass es ein Mann ist. Und dann kann man eben sagen, der ist ungefähr zwischen 25 und 35 und so weiter. Aber ja, Kopf ist, glaube ich, auch ab. Also ist nicht zu erkennen. Und das ist ja schon mal so, schon so makaber und krass, dass das schon die Frage ist, ob man Lust hat, sowas zu lesen. Und dann gibt es 4 potenzielle Opferkandidaten. Und das entspinnt sich dann auch. Also alle vier werden sozusagen recherchiert, identifiziert. Es wird bei allen Vieren aufgerollt, ob sie nun dieses Opfer sind oder nicht. Und dann entspinnt sich bei jedem dieser Kandidaten so eine Side-Story. Ich wusste irgendwann wirklich nicht mehr, da sind so viele Namen, wusste ich jetzt nicht mehr, gehören die jetzt zu dem, zu diesem... ich kann jetzt noch nicht mal mehr sagen, das eine ist ein Kleinkrimineller, das andere ist ein Weise, der von seinem reichen Onkel in die höhere Gesellschaft von England, von London aufgenommen wurde. Und also abstrus, finde ich.
Mhm.
Trotzdem aber irgendwie, du willst ja wissen, wer das ist. Aber ich habe es irgendwann nicht mehr auseinander und auseinander oder nicht mehr entwirren können. Und klar weiß ich jetzt, okay, der Ermordete ist der und der. Aber für mich hätte es das alles nicht gebraucht. Das Buch ist auch, was weiß ich, 800 Seiten dick. 600, 500 Seiten hätten es auch gemacht. Und dann dafür zwei potenzielle Opfer weniger. Und was ich dieses Mal, also es geht dabei um die Freemasonry. Also es spielt... Sagt dir das was?
Die Freimaurer, ja.
Mir sagt, ich habe das noch nie gehört in meinem
Echt?
Leben.
Echt?
Ja. Also es ist schon sehr interessant, da merkt man dann schon, ja. Du hättest da vielleicht einen ganz anderen Zugang zu. Du weißt, ich gucke selten Wörter nach, die ich nicht kenne. Da habe ich natürlich irgendwann gedacht, okay, ich weiß, das muss irgendwas mit Steinhauerei oder so zu tun haben. Da habe ich dann mal ein bisschen gelesen, die Freimaurer. Ich habe darüber noch nie irgendetwas, dieses Wort, weder auf Deutsch noch auf Englisch gehört. Ich weiß davon überhaupt gar nichts. Und was ich so schade finde, ist, sie hat es auch nicht geschafft, mich neugierig zu machen. Also ich musste mir sozusagen die Informationen dazu selber zusammensuchen, um so ein bisschen Hintergrund zu bekommen. Ich weiß jetzt, okay, Freimaurer gibt es in Deutschland auch. Es ist eine englische Vereinigung, hat was mit Maurern und Steinhauerei und Steinmetzen und so weiter zu tun, ist in Logen organisiert, männlich dominiert. Es gibt jetzt auch immer mal wieder Frauen, die da mit reinkommen. Es ist kein Geheimbund, aber man gibt sich auch nicht als Mitglied zu erkennen. Also schon
geheim. Irgendwie.
Geheim.
Doch, ja.
Genau. Aber für jemanden, also ich wusste einfach nichts, was aber jetzt kein Kriterium für mich ist, dass ich dann das Buch nicht mag. Aber man muss mir Hintergrundinformationen geben. Und die habe ich einfach überhaupt nicht bekommen in diesem Buch. Und dann habe ich das, was ich mir zusammen gesucht habe, hat dann mehr Fragezeichen eigentlich hinterlassen, als dass es irgendwelche Fragen beantwortet hätte. Und deshalb bin ich von diesem Buch, also ich habe es zu Ende gelesen, ich habe es auch schnell zu Ende gelesen, weil ich neugierig war, was passiert zwischen Robin und Cormoran und geht da mal was? Und weil ich natürlich auch wissen wollte, wer ist diese ermordete Person? Aber ich war zwischendurch echt verwirrt und genervt und ist jetzt nicht das beste Buch aus dieser Reihe.
Ja, also wäre eine gute Gelegenheit für sie gewesen, auch da so ein bisschen historisch zu gehen, den Freimaurern und ein bisschen Hintergrund zu geben. Das ist ja auch ein spannendes Thema grundsätzlich.
Ja, fände ich jetzt interessant. Also ich finde schon interessant, dass dir das was sagt. Vielleicht ist das ja auch wirklich, gehöre ich zu denen, die da einfach eine totale Wissenslücke haben und dass man eigentlich wissen müsste und ich weiß einfach gar nichts, aber für mich stellt sich da die Frage, wie viel Wissen kann man denn bei den Lesern voraussetzen? Und klar, das ist in der englischen Gesellschaft dominanter und da auch verankert. Und vielleicht kann man dann davon ausgehen, wenn man für ein englisches Publikum schreibt, dass die da mehr wissen. Aber liebe Hörerinnen, sagt doch mal, ob ihr damit was anfangen könnt. Weil jetzt dachte ich ja noch, ja okay, die hat sich da so ein komisches Thema, mit dem ich nichts anfangen kann, rausgesucht. Und jetzt ist es aber so, dass ich habe einen Podcast gehört, Book of the Day höre ich manchmal den Podcast und da wurde das neue Buch von Dan Brown vorgestellt. Und Dan Brown hat ja die Illuminati und diese Bücher alle geschrieben und die habe ich auch, die ersten drei davon habe ich auch gelesen. Ich wusste aber nicht, dass der immer noch weitergeschrieben hat, auch mit den gleichen Charakteren. Und da kam jetzt ein neues Buch raus, an dem er 8 Jahre geschrieben hat. Und worum geht's da? Schon wieder um Freemasonry. Und dann dachte ich jetzt, okay, Tina, das ist jetzt eine Wissenslücke, die du auf jeden Fall mal schließen musst, weil das kann jetzt kein Zufall sein, dass ein Dan Brown und eine J.K. Rowling das aufgreifen. Oder?
Ja, ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, es ist ein sehr historienromanbezogenes Thema eigentlich, dass man da drüber stolpern kann, was ja. Also du hast ja jetzt in letzter Zeit immer wieder so historische Bücher gelesen. Dann
ja,
doch.
Aber wenig.
Aber eigentlich ist es nicht so dein Ding. Ich glaube, da würde man mehr drüber stolpern. Und das ist ja auch, Dan Brown ist ja auch, weißt du, so Historie, Blick zurück in die Vergangenheit durch seinen Job, ja. Und dass das so ein Geheimbund-Szenario ist, das es heute noch gibt, die aber und auch ein elitäres Szenario, ja.
Ja, aber das hat mich damals ja auch gepackt und sowas packt mich auch. Also das meine ich ja, eben vorhin mit diesem neugierig machen. Normalerweise bin ich dann in den, oh, da muss ich jetzt mal zu recherchieren und da will ich mehr drüber wissen. Und das hat da nicht, das hat das nicht bei mir ausgelöst.
Ja. Und sie schreibt ja auch, sie schreibt ja für ein sehr breites internationales Publikum. Deswegen wundert mich auch, dass sie nicht einfach mehr Kontext gibt. Und da reden wir nicht davon, dass es seitenweise sein muss, sondern es kann eine Seite in einen Dialog verpackt sein, ja, wo es um die Freimaurerei geht, wo es dich neugierig machen würde. Mich interessiert ja, ob es hier Hörerinnen gibt, die aufgrund der Aussagen von J.K. Rowling zu verschiedenen Themen, unter anderem Trans-Themen, sie daran hindern, die neuen Bücher von ihr zu lesen. Also ob Autorin und Werk getrennt wird oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit meinem Jüngsten gerade den letzten Band von Harry Potter fertig gelesen, zum wahrscheinlich 5. Mal, ja, habe ich es jetzt gelesen. Und klar, diese Bücher sind irgendwie ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, weil sie halt in den 80er, 90ern da geschrieben wurden. Aber ich finde, sie ist da noch eine sehr gute Autorin und tut mir sehr schwer, Autorin. Ich blende einfach aus, was auch immer da passiert ist. Ich kann allen empfehlen, den Podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, wo versucht wird, in einem pluralistischen Ansatz ganz unterschiedliche Personen zu Wort kommen zu lassen zu den Themen. Sie setzt sich ja sehr für Feminismus ein und hatte auch eine starke Position zu dem Thema Transmenschen und wann Kinder und Jugendliche unterstützt werden sollten in ihrer Transformation. Und da kommen auch ganz viel, kommen auch Menschen, die aus diesem Bereich sind, zu Wort. Ja, deswegen ist es ganz gut beleuchtet. Aber sie hat sich seit diesem Podcast, den ich sehr gut finde, weil der eben nicht klar eine Position bezieht, sondern unterschiedliche aufzeigt, hat sie noch ein paar Äußerungen gemacht. Und da würde mich wirklich interessieren, ob es Menschen gibt, die jetzt nicht mehr ihre Bücher lesen, ob die tatsächlich da in Protesthaltung gehen. Also meldet euch gerne und sagt uns, was ihr darüber denkt. Und ob ihr den neuen Roman da von ihr, den Kriminalroman gelesen habt und genauso das empfindet wie Tina. Und auch noch nichts gehört habt von den Freimaurern. Spannend.
Ja, genau. Also, ja, das waren auch, habe ich ja gerade gesagt, das war ja auch ein dickes Buch. Also so viel habe ich dann auch über den Sommer nicht gelesen. Beziehungsweise die Bücher, die ich dann noch gelesen habe, die müssen nicht unbedingt in einer Podcast-Folge Erwähnung finden. Da war jetzt keins mehr dabei, was so herausragend gewesen wäre.
Also ich lese jetzt noch fertig das Buch von Rebecca Yarros. Ich schiel gerade darüber. Ich habe es hier liegen.
Variation, oder?
Yes. Variation lese ich jetzt noch zu Ende. Nicht ganz nett. Bin so 3/4 durch. Ist aber nicht so ein Page-Turner, dass ich jetzt die ganze Zeit, ich habe da immer wieder mal so drin gelesen. Und Tina, was liest du gerade noch?
Ich lese gerade Der Teezauberer von Ewald Ahrens. Habe ich auch fast durch. Fand's ganz toll am Anfang und jetzt bin ich bereit, es in die Ecke zu schmeißen.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht.
Davon, mit diesem Cliffhanger beenden wir die Folge. Nächstes Mal gibt es mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn du diese Folge oder teilst deine Liebe zu dieser Folge, wenn die da ist und es dir Spaß macht, uns zuzuhören. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon und allen, die du kennst, die auch gerne Bücher hören und teil mit uns, was du gerne selbst liest. Und kannst auch jederzeit, wie gesagt, wir freuen uns gerne über Senf zu dieser Folge und zu allem, was wir hier sagen.
Genau, und nicht vergessen, Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, der Hey Book Lovers Buchclub. Und da erzähle ich dann vielleicht schon vorab etwas zu dem Buch.
Oh, wunderbarer Teaser.
Ja.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.